Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Prag International. Sie hören unsere Sendung von Donnerstag, dem 21. Mai, und ich bin Ferdinand Hauser. Heute geht es bei uns um die aufgeheizte Debatte zum Sudetendeutschen Tag, der morgen in Brünn eröffnet wird. Außerdem beschäftigen uns eine internationale Konferenz zu Sicherheitsfragen und eine Opernpremiere in Prag. Zunächst aber die aktuellen Meldungen, heute mit Daniela Honigmann. Die Nachrichten.
In der Nacht zum Donnerstag ist der US-Amerikaner im Prager Fakultätskrankenhaus Bulovka eingetroffen, bei dem der Verdacht auf eine Ebola-Infektion besteht. Darüber berichtete die Presseagentur CTK. Ein Krankenwagen brachte den Mann in Begleitung der Feuerwehr vom Václav-Havel-Flughafen in die Klinik. Der Patient bleibt mindestens 3 Wochen in strenger Isolation. Der Mann hatte in Afrika Kontakt mit Ebola-Infizierten. Bei einer nächtlichen Pressekonferenz informierten die Ärzte in Prag, dass er bisher keine Symptome aufweise und sein Zustand derzeit gut sei. Tschechien hat sich als einziges EU-Mitgliedsland am Mittwoch bei der Abstimmung zum Klimaschutz in der UN-Vollversammlung enthalten. Die Resolution stützt sich auf eine Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofes vom vergangenen Jahr, wonach einzelne Staaten die rechtliche Verantwortung tragen, wenn sie gegen ihre Klimaschutzverpflichtungen verstoßen. Für die UN-Resolution sprachen sich am Mittwoch 141 Länder aus. 8 stimmten dagegen, darunter Russland, Saudi-Arabien und die USA. Außer Tschechien enthielten sich noch weitere 27 Staaten, wie etwa Katar, Bahrain oder Kuwait. Am Donnerstagvormittag ist in Prag das GlobSec Forum 2026 eröffnet worden. Die jährliche hochkarätig besetzte Sicherheitskonferenz der slowakischen NGO GlobSec findet seit 2024 in der tschechischen Hauptstadt statt. Der aktuelle 21. Jahrgang trägt den Titel The Global Systematic Transformation. Die mehr als 1800 Teilnehmer kommen aus über 75 Staaten. Die Eröffnungsrede hielt der tschechische Staatspräsident Petr Pavel. Er sagte unter anderem, dass NATO und EU auf dem Feld der europäischen Sicherheit keine Konkurrenten seien, sondern sich gegenseitig ergänzen sollten. Die Europäische Kommission hat ihre Wachstumsprognose für die tschechische Wirtschaft in diesem Jahr leicht nach unten korrigiert. Das Bruttoinlandsprodukt wird sich demnach nur um 1,8% erhöhen und nicht wie bisher von der Kommission angenommen um 1,9%. Dies geht aus der Frühjahrsprognose hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr lag der Konjunkturanstieg in Tschechien bei 2,6%. Als Grund für die vorsichtigere Schätzung führt die Europäische Kommission die leicht steigende Inflation an, die 2026 den Erwartungen zufolge hierzulande bei 2,7% liegen wird. Mehr als die Hälfte der Menschen in Tschechien hält es nicht für richtig, dass der Sudetendeutsche Tag in Brünn abgehalten wird. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median hervor, die der Sender Radiojournal des öffentlich-rechtlichen tschechischen Rundfunks in Auftrag gegeben hat. Konkret geben 57% der insgesamt 1023 Teilnehmer eine negative Antwort. Der Sudetendeutsche Tag wird in Brünn am Donnerstag eröffnet. Die Haltungen unterscheiden sich jedoch deutlich nach den Altersgruppen der Befragten. Gegen das Treffen in Brünn sind vor allem die Menschen ab 75 Jahre, konkret zu 69%. Die jüngeren Umfrageteilnehmer zeigten sich hingegen toleranter. 68% der 18- bis 24-Jährigen haben laut Median nichts gegen die Veranstaltung im eigenen Land. Und zum Schluss noch das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien verbreitet sonnig und leicht bewölkt. Im Tagesverlauf werden die Wolken vorübergehend dichter und im Norden und Nordosten gibt es Regenschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad.
Fragile Sicherheit. Eine internationale Konferenz unter diesem Titel wurde am Donnerstag vom Tschechischen Rundfunk in Prag veranstaltet. Es ist die 4. Ausgabe der gleichnamigen Reihe. Sie sucht unter anderem Antworten auf die Frage, welche Lehren sich aus dem aktuellen russisch-ukrainischen Konflikt für Europa und die europäische Sicherheit ziehen lassen. Markéta Kachlíková fasst zusammen.
Die Sicherheitslage in Europa befindet sich nun im fünften Jahr des dramatischsten Wandels seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, des russischen Krieges gegen die Ukraine. Und die Regierungen überlegen noch immer, wie sie mit dieser Entwicklung umgehen sollen. Mit dem Thema beschäftigte sich auch die internationale Konferenz mit dem Titel »Fragile Sicherheit« in dieser Woche in Prag. Gäste waren unter anderem der ehemalige Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Zaluzhny und der ehemalige Direktor des britischen Geheimdienstes MI6 Richard Moore. Auch der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hielt eine Rede. Er fasste die Lehren zusammen, die mehr als 4 Jahre Krieg in der Ukraine vermittelt haben.
Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí.
Wir müssen an der Sicherheit arbeiten, solange es noch nicht wehtut. Und um den Titel der heutigen Konferenz etwas aufzugreifen, Sicherheit ist zerbrechlich, wenn wir sie auf morgen verschieben.
Der Präsident warnte unter anderem, Russland werde auch nach dem Ende des Konflikts weiterhin imperiale Bestrebungen hegen. Und was ging dem Konflikt voraus? Laut dem ehemaligen ukrainischen Armeechef Valery Zaluzhny verlor während der langen Phase relativen Friedens in Europa für viele Länder die Verteidigungsfähigkeit an Bedeutung. Die Staaten und ihre Vertreter seien überzeugt gewesen, dass kein Grund zur Sorge bestehe, dass die Probleme sie nicht betreffen und sich allmählich von selbst lösen würden. Im schlimmsten Fall, so die vorherrschende Logik, könne die Lösung folgenlos bis zur nächsten Legislaturperiode verschoben werden. Auch die Ukraine habe diese Erfahrung gemacht, erklärte Zaluzhny. Ihm zufolge deuten die aktuellen Ereignisse in der Ukraine und im Nahen Osten jedoch darauf hin, dass die nach 1945 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion geschaffene internationale Ordnung zerfällt. Völkerrecht und internationale Institutionen konnten und können nach den Worten des heutigen Diplomaten weder Frieden noch Sicherheit gewährleisten. Die tschechische Armee verfolgt laut ihrem Generalstabschef Karel Řehka aufmerksam, welche Lehren sie aus dem Geschehen in der Ukraine ziehen könne.
Uns fehlt hier das Gefühl der Dringlichkeit. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Alle Militärführer der NATO und der EU sind sich einig, dass jetzt gehandelt werden muss. Ich glaube nicht, dass es verloren ist, aber es liegt an uns. Und wir haben tatsächlich nur relativ wenig Zeit, um das Risiko zu minimieren, dass Europa in Zukunft einer solchen Tragödie ausgesetzt sein könnte wie heute die Ukraine.
Einer der Gäste war Richard Moore, ehemaliger Direktor des britischen Geheimdienstes MI6. Ihm zufolge ist die Ukraine das wichtigste Thema auf der internationalen Agenda. Man dürfe deshalb dem Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht erlauben, mit seinem Krieg Erfolg zu haben, mahnte er.
Wenn wir nachlassen, wenn wir diese Herausforderung nicht meistern, wird Putins Machtgier nicht nur wachsen, sondern er könnte auch zu weiteren Schritten ermutigt werden, die die Sicherheit der Region untergraben. Darüber hinaus beobachtet der chinesische Präsident die Situation aus der Ferne und wird je nach der Entschlossenheit des Westens seine Entscheidungen in Bezug auf Taiwan und die Lage im südchinesischen Meer treffen. Es gibt also meines Erachtens eine Reihe von Gründen, warum der entscheidende Kampf unserer Zeit in der Ukraine ausgefochten wird.
Zum ersten Mal in der Geschichte wird in der Prager Staatsoper die Oper Dialogue de Carmelite, also Gespräche der Karmelitinnen von Francis Poulenc aufgeführt. Die Premiere der Inszenierung findet am heutigen Donnerstag statt. Mehr dazu nun von Martina Schneibergower.
Poulencs Opus Gespräche der Karmelitinnen von 1957 gilt als eine der bedeutendsten Opern des 20. Jahrhunderts. Das Libretto beruht auf dem gleichnamigen Bühnenstück. Dieses entstand nach einem Drehbuch von Georges Bernanos, der sich wiederum durch die Novelle »Die letzte am Schafott« von Gertrud von Lefort inspirieren ließ. Das Werk behandelt Ereignisse, die sich 1794 im Karmelitenkloster in Compiègne abspielten. Die Geschichte endet mit der Hinrichtung der 16 Ordensschwestern in Paris. Der Musikdirektor der Prager Staatsoper, Dirigent Hermann Boehmer, studierte die Oper musikalisch ein. Die Regie hatte Barbara Horáková-Joly. Das folgende Gespräch mit der Regisseurin entstand kurz vor der Premiere.
Frau Horáková, die Oper oder die Handlung stützt sich auf den Roman von Gertrude Lefort. Aber Sie verbinden das, habe ich gehört, auch mit den Ereignissen in der Tschechoslowakei in den 50er Jahren.
Ja, ganz genau, weil ich muss sagen, dass ich finde sehr stark, wie viele Parallelen man findet und wie universal und leider auch unendlich diese Geschichten sind. Und eine von meinen großen Inspirationen war das Roman Die Weiße Wasser von Katarzyna Tuczkova, die die Ereignisse während den 50ern auch beschreibt, und über die Persekutionen der Nonnen in Tschechoslowakei in den 50er Jahren. Und es ist wirklich einfach ein anderes Land, aber eigentlich genau die gleiche Geschichte. Und deswegen wollte ich das auch zeigen. Es ist mehr eine parallele Welt, als dass wir das unbedingt nur in dieser Seite zeigen, weil das, wie gesagt, eine universelle Geschichte über, für mich, Überwindungen von Angst ist, über eine Kraft, die Menschen fähig sind zu geben, wenn sie über sich kommen und wenn sie an etwas Höheres glauben als nur als an uns.
Sie sagen, es ist eine universelle Geschichte, also über den Mut, die Angst zu überwinden, über den Mut in den Zeiten eines Totalitarismus, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Also man steht dann wieder Auge ins Auge gegen eigenen Moral und einen Terror. Und in diesen Zeiten ist das immer eine große Prüfung von uns als Individuum. Und ich bin immer wieder fasziniert über die Kraft, die Menschen, die dann doch fähig sind, die Kraft zu finden und sich selber in den Hintergrund zu stellen und vielleicht auch, wenn sie wissen, dass es ihren eigenen Leben kosten wird, weiter zu kämpfen für die Zukunft.
Es ist eine besondere Oper, auch musikalisch darin, dass da 5 große Frauenrollen sind und eigentlich 2 kleinere Männerrollen. Würden Sie eine dieser Schwestern, dieser Nonnen hervorheben oder sind die irgendwie gleich?
Also das, was mich eben zum Beispiel auch in diesem Roman so fasziniert hat, ist, dass man wunderschön sieht auch das individuelle Leben von diesen Nonnen. Und deswegen, ich muss sagen, ich verstehe und liebe alle. Und jede hat eine andere Kraft an sich. Und das ist, was mich fasziniert. Ich würde jetzt nicht sagen, ob Blanche, Mutter Marie, Madame Lidoni. Ich finde, jede hat eine ganz andere Kraft und jede hat eine ganz andere Geschichte. Und das ist das, das mich immer fasziniert.
Ich habe jetzt mit der Mezzosopranistin Tune Kumavola gesprochen. Die hat sehr die Zusammenarbeit mit Ihnen gelobt. Wie ist das umgekehrt? Wie finden Sie die Zusammenarbeit mit den Solisten, Solistinnen und mit der Herrn Dirigenten?
Ich muss sagen, das war wirklich eine wunderschöne und sehr tiefe Arbeit von allen. Also es ist wirklich, ich hatte das Gefühl gehabt, dass sich jeder extrem geöffnet hat und dass alle wirklich auch individuell sehr tief gegangen sind, dass es den Menschen wirklich, dass es mit ihnen was getan hat. Und mit Herrn Boehmer ist es auch immer eine wunderschöne Zusammenarbeit. Es ist ein wirklich ein tiefer, fantastischer Musiker, der sich auch wirklich interessiert, was auf die Bühne geht. Und ich finde, Musiktheater ist wirklich ein gutes Theater, wenn Musik und Theater wirklich zusammenkommen. Und es war eine tolle Arbeit und ich hoffe, dass man das auch so spüren wird.
Die norwegische Mezzosopranistin Tune Kumavoll übernahm die Rolle einer der Ordensschwestern, der Mutter Marie von der Menschwerdung. Sie habe die Partie bereits vor 2 Jahren in der Oper in Oslo gesungen, erzählte die Mezzosopranistin gegenüber Radio Prag International.
Das war damals mein Debüt in dieser Rolle. Es ist jedoch etwas anderes, die Partie in einer anderen Inszenierung zu singen. Obwohl ich die Rolle kenne, habe ich einige Zeit gebraucht, um sie nach den Vorstellungen des Dirigenten und der Regisseurin zu interpretieren. Es war ein sehr interessanter Arbeitsprozess.
Die Rolle sei für die Sängerin anspruchsvoll, meint Tune Kumavoll. Und zudem entwickelt sich die Ordensschwester während des Stücks aus einer sehr harten, konservativen Person, wird eine Frau, die ihr Herz für die Protagonistin Blanche de la Force öffnet, so Kummerwoll. Blanche, die zuvor Zuflucht in ihrem leeren Elternhaus gesucht hatte, schließt sich am Ende den Ordensschwestern auf dem Schafott an. Der Abschluss der Oper, bei dem die Ordensschwestern eine nach der anderen in den Tod gehen, gilt als besonders stark. Tune Kummerwoll dazu.
Das ist fantastisch geschrieben. Ich sitze immer mit Tränen in den Augen da. Es ist zu hören, wie eine Stimme nach der anderen aus dem Nonnenchor verschwindet.
Tune Kummerwoll lobt sowohl die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten als auch mit der Regisseurin. Sie merkt an,
sie ist so engagiert und unglaublich gut vorbereitet. Sie arbeitet sehr gut mit jedem Einzelnen von uns, um die Charaktere der Personen zum Ausdruck zu bringen.
Am morgigen Freitag beginnt der Sudetendeutsche Tag in Brünn. Erstmals wird das Pfingsttreffen der Vertriebenen in Tschechien veranstaltet. Doch in den vergangenen Wochen wurde vor allem von Regierungspolitikern in Prag eine Debatte über die Veranstaltung losgetreten. Ihr Vorwurf lautet, mit dem Sudetendeutschen Tag würden alte Wunden aufgerissen. Was aber denken die Menschen in Tschechien wirklich darüber und wie sieht dies die Zivilgesellschaft in dem Land? Till Janzer hat sich zu diesen Fragen informiert.
Schauplatz.
Lautstarke Proteste von einer Handvoll Leuten, so wie hier bei der Sitzung des Brünner Stadtrats am 14. April. Auch sie begleiten die erste Ausrichtung des Sudetendeutschen Tages in Tschechien. Am Freitag beginnt die Veranstaltung, zu der sich die in der Landsmannschaft zusammengeschlossenen Vertriebenen und ihre Nachfahren jedes Jahr treffen. Seit 1950 bereits werden diese Zusammenkünfte ausgerichtet. Und jahrzehntelang waren sie von scharfer Rhetorik gegen die frühere Tschechoslowakei und spätere Tschechische Republik geprägt. Häufig ging es dabei auch um die Beneš-Dekrete, auf deren Grundlage die Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurden. Das zeigte sich etwa in den Leitsätzen der Sudetendeutschen Tage. 1985 in Stuttgart hieß dieser »Recht bleibt Recht trotz Vertreibung«, oder auch noch 1999 in Nürnberg wurde »Das Recht auf die Heimat« vorangestellt. Das hat sich in den letzten gut anderthalb Jahrzehnten gewandelt. 2016 etwa hieß das Motto dann Dialog verpflichtet und 2022 in Hof Dialog überwindet Grenzen. Auch der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt sagte am Mittwoch in einem Interview für die tschechische Presseagentur ČTK, dass die Beneš-Dekrete schon lange kein Thema mehr für seinen Verband seien. Man bemühe sich um Versöhnung und freundschaftliche Beziehungen zu den Tschechen. Allerdings haben Abgeordnete der Regierungsparteien im tschechischen Abgeordnetenhaus eine Resolution durchgedrückt, in der sie die Veranstaltung des Sudetendeutschen Tages in Brünn verurteilt haben. Dort steht zum Beispiel unter Punkt 4 der insgesamt 8 Punkte Zitat.
Das Abgeordnetenhaus konstatiert, dass einige politische Aspekte der Sudetendeutschen Bewegung im tschechischen historischen und gesellschaftlichen Kontext verbunden sind mit den Folgen der nationalsozialistischen Besatzung und der anschließenden Nachkriegsordnung und deswegen bis heute ein außerordentlich sensibles Thema darstellen.
Oppositionspolitiker hatten aus Protest gegen diese Resolution den Sitzungssaal verlassen. Mit der Initiative der Regierungsparteien ist jedoch in Tschechien eine kontrovers geführte Diskussion entbrannt. Unter diesem Eindruck hat der tschechische Rundfunk eine Umfrage in Auftrag gegeben. Diese wurde vom Meinungsforschungsinstitut Median durchgeführt, und zwar von Donnerstag bis Sonntag vergangener Woche. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag veröffentlicht. Demnach halten es 57% der Menschen in Tschechien nicht für richtig, dass der Sudetendeutsche Tag in Brünn stattfindet. Ein weiteres Ergebnis ist, dass junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren am tolerantesten sind. 68% von ihnen finden es in Ordnung, dass die Veranstaltung hierzulande ausgerichtet wird. Je älter die Umfrageteilnehmer gewesen seien, desto höher habe der Anteil der ablehnenden Stimmen gelegen, fasst Wojciech Dufek zusammen. Er ist der Analytiker des Meinungsforschungsinstituts.
Die Umfrageteilnehmer im Alter von 25 bis 44 Jahren sind bereits in zwei gleich große Lager gespalten. Und bei den Menschen über 45 Jahren hält eine Mehrheit die Abhaltung des Sudetendeutschen Tags in Brünn nicht für richtig. Am negativsten ist die Einstellung der älteren Menschen ab 75 Jahren. Von ihnen halten 69% die Veranstaltung für falsch.
Dabei ist es ein tschechischer Verein, nämlich Meeting Brno, der den Sudetendeutschen Tag hierher eingeladen hat. Und aus den engagierten Teilen der tschechischen Gesellschaft kommen andere Stimmen als von Regierungspolitikern und als es die Umfrage darstellt. So haben Ende vergangener Woche die Leiter von 10 historischen Fachinstituten in Tschechien eine Erklärung herausgegeben. Verfasst wurde sie von Susanna Listzowa, der Leiterin des Lehrstuhls für deutsche und österreichische Studien an der Prager Karls-Universität, und von Matěj Spurný, dem Chef des Historischen Instituts an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität. In der Erklärung heißt es unter anderem, man müsse hierzulande keine Angst haben vor der Ausrichtung des Treffens in Brünn. Gegenüber Radio Prag International erläuterte Listzowa:
Dieses Treffen nehmen wir als eine Veranstaltung der Zivilgesellschaft wahr. Und das Ziel dieser Veranstaltung ist eine Versöhnung. Wir haben, und das will niemand verschweigen, mit unseren Deutschen hinter uns eine sehr kontroverse, tragische Geschichte, aber die wurde längst verarbeitet in Fachwerken, in vielen Büchern, in literarischen Werken, in Filmen, in Dokumentationen. Und es gibt gar keinen Grund, dieses Thema politisch zu missbrauchen.
Es sind gerade auch zahlreiche tschechische Autorinnen und Autoren, die sich mit der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei auseinandergesetzt haben. Allen voran Radka Denemarková und Kateřina Tučková. Viele junge Leute sind hierzulande in Vereinen und Verbänden organisiert, die mit Vertriebenen zusammenarbeiten und die Geschichte der früheren deutschsprachigen Bewohner wieder ins Gedächtnis zurückholen wollen. Das bestätigt auch Susanna Listzowa.
Wir hatten gerade in den letzten Jahren fast eine Flut von Werken, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt haben. Also dieses Thema ist bereits seit längerem in der öffentlichen Diskussion präsent. Und es gab noch nie eine solche Situation, die künstlich so aufgeheizt wäre wie die heutige.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden rund 3 Millionen deutschsprachige Menschen aus der Tschechoslowakei vertrieben. Laut der Deutsch-Tschechischen Historikerkommission gab es dabei 15.000 bis 30.000 Todesopfer zu beklagen. Während der 6-jährigen Besatzung durch Hitler-Deutschland von 1939 bis 1945 hatten wiederum 320.000 bis 350.000 Bewohner der Tschechoslowakei ihr Leben verloren. Die meisten Vertriebenen wurden in Bayern aufgenommen, aber sie gingen auch in andere Teile Deutschlands, inklusive jenen, die später zur DDR wurden, sowie nach Österreich. Welche Rolle haben die Sudetendeutschen bzw. ihre Nachfahren bei der Versöhnung jetzt eingenommen? Susanna Jürgens ist Tschechin und leitet den Adabet Stifterverein, also eine sudetendeutsche Kulturinstitution. Sie meint:
Es gibt natürlich eine Entwicklung. Wenn wir uns jetzt auf die Zeit nach der Wende konzentrieren, dann waren die 90er Jahre nicht einfach, beziehungsweise da gab es auch eine aufgeheizte Debatte seitens der Sudetendeutschen mit dem Franz Neubauer auf ihrer Spitze und dann auch noch um den EU-Beitritt Tschechiens. Natürlich stehen die Beneš-Dekrete da im Zentrum, aber eigentlich seit der Unterzeichnung der deutsch-tschechischen Erklärung und mit der Entstehung des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gibt es letztlich auf den beiden Seiten diese Bemühung, über die Vergangenheit zu reden, aber die Gegenwart und Zukunft damit nicht belasten.
Susanna Jürgens spricht von zahlreichen kleinen und großen Begegnungen, die auch in Tschechien stattfinden. An diesen nehmen ihren Worten nach vor allem Nachfahren der Vertriebenen teil, da aus der Erlebnisgeneration selbst nicht mehr viele Menschen am Leben sind.
Letztlich geht es tatsächlich um Nachfahren, die haben dennoch eine Beziehung zu dem Heimatort, dort wo die Familien herstammen. Es wurde auch vererbt. Man fährt dorthin, schaut, Kirchen wurden renoviert oder andere pietätische Orte. Oft ist es auch so, dass man Kontakte mit den Leuten hat, die in den Häusern leben. Es ist auch eine Aussöhnung mit den Juden, die in der Tschechischen Republik leben. Also das ist sehr vielfältig und ich tatsächlich muss sagen, das geht aus meiner Sicht auch viel von den Sudetendeutschen. Es ist die Landsmannschaft, ist ja auch nicht die einzige Einrichtung. Es gibt die Ackermann-Gemeinde, die ihre Zweigstelle in Tschechien hat. Es gibt den Adalbert-Stifter-Verein, für den ich arbeite, die alle Veranstaltungen, gemeinsame Veranstaltungen machen, kulturelle Art, aber immer wieder auch sich mit den Fragen der Vergangenheit befassen, eben um zu klären und eben diese Versöhnung zu ermöglichen.
Wieso konnten die Regierungsparteien aber solch einen Aufruhr veranstalten mit der Diskussion über den Sudetendeutschen Tag in Brünn? Susanna List so war.
Es geht eindeutig um eine Politisierung der Geschichte, die seitens der extremen Parteien vorangetrieben wird.
Ich sehe das genauso, weil ich sehe wirklich in den letzten mindestens 10, 15, also noch länger Jahren, einfach keinen Anhaltspunkt. Ja, es gibt eine ganz, ganz kleine Gruppe von Sudetendeutschen, aber die sind nicht in der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die sozusagen dafür sind, dass die Benesch-Dekrete revidiert werden. Aber das ist wirklich eine kleine Minderheit und nicht repräsentativ. Aber ja, also ich sehe das genauso, dass dieser Sudetendeutsche Tag, und ich war schon mehrmals dabei, ist keine politische Veranstaltung. Und wenn da deutsche Politiker reden, dann sprechen sie ihr Publikum an, also das Deutschsprachige, und würdigen das, was die Vertriebenen in der neuen Heimat getan haben, wie sie sich integriert hatten und wie sie sich an dem wirtschaftlichen Aufschwung beteiligt hatten. Nie habe ich davon gehört, dass man sich jetzt aufmachen sollte und dann doch die Häuser in Tschechien und Grundstücke zurückerobern sollte.
Tatsächlich haben auch bereits tschechische Politiker den Sudetendeutschen Tag besucht und dort sogar Reden gehalten. Als erster war es vor 10 Jahren der damalige Kulturminister Daniel Herrmann. Und Susanna Listsova ergänzt.
Es gab mehrere auch andere Gesten der Versöhnung, zum Beispiel seitens des ehemaligen Premierministers Petr Nečas. Und diese Debatte zu diesem Zeitpunkt aufzuheizen, macht eigentlich sachlich überhaupt keinen Sinn.
Susanna Jürgens sagt zudem,
man arbeitet mit der Angst. Ich kriege immer mit, dass tatsächlich Menschen in Tschechien Angst haben. Und mit dieser Angst wird ganz gezielt gearbeitet, beziehungsweise die wird eigentlich künstlich nochmal geschürt und missbraucht für ganz andere Zwecke. Das ist also sehr bedauerlich, aber da ist Tschechien nicht der Einzelfall in Europa aktuell.
Der Sudetendeutsche Tag in Brünn findet im Rahmen des Festivals Meeting Brno statt. Die tschechischen Veranstalter haben schon mehrere Drohungen erhalten. Die Polizei ist auf etwaige Proteste vorbereitet.
Soweit also der Beitrag von Till Janzer. Über das Geschehen beim Sudetendeutschen Tag werden wir Sie in den kommenden Tagen natürlich weiterhin informieren. Immer auf dem Laufenden sind Sie auch mit den Nachrichten auf unserer Webseite unter www.deutsch.radio.cz. Für heute war es das von Radio Prag International. Ich bin Ferdinand Hauser und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.